Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus ruft die Leute zusammen. Seine Freunde und Schüler, aber auch die anderen, die neugierig sind, die wissen wollen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. So wie wir auch heute Morgen eine bunte Truppe mit ganz unterschiedlichen Erwartungen an diesen Gottesdienst sind. Jesus ruft diese Leute zusammen und erhält eine Art Werberede. Wenn ihr zu mir gehören wollt, wir würden sagen, wenn ihr echte Christen sein wollt, dann müsst ihr die Kontrolle über euer Leben abgeben, leiden und sterben. Jesus, würde ich dazwischen rufen, Jesus, das kannst du nicht machen. Wenn du so schwarz malst, gewinnst du niemanden. Sag doch lieber, dass du die Leute glücklich machst, wenn sie an dich glauben. Dass du sie gesund machst, dass sie keine materiellen Sorgen mehr haben. Du bist doch reich und gibst gerne. Jesus, du brauchst eine positive Publicity, nicht so düstere Botschaften. Bevor ich jetzt in meinem Widerspruch hängen bleibe, müssen wir erstmal hinhören, was Jesus da wirklich sagt. Und so lesen wir den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Markus 8. Jesus rief zu sich das Volk mitsamt seinen Jüngern und er sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele, sein Leben auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen, eigentlich ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Herr Jesus, das ist keine ganz leichte Kost für uns heute Morgen. Wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort so aufschließt, dass wir hineinfinden in dein Wort, in deine Nachfolge. Amen. Drei verschiedene Blicke auf dieses Jesuswort. Der erste Blick, der normale Weg. Jesus skizziert, was in unserer Welt normal ist. Wir wollen gewinnen, nicht nur bei den Olympischen Spielen. Wir wollen einen Einfluss gewinnen in unserer Stadt, in unserer Familie, in unserem Unternehmen. Wir wollen an Macht gewinnen, damit wir etwas gestalten können. Manche versuchen es physisch und mit brachialer Gewalt, wie es gerade Putin vormacht. Manchmal aber geschieht es auch eher subtil, indem wir als Opfer die Regeln des Zusammenlebens bestimmen wollen. Wir wollen gewinnen an Ansehen bei denen, die uns wichtig sind. Und wir werden darum alles vermeiden, was ein solches Ansehen beschädigen könnte. Und nicht zuletzt ist Geld und gutes Leben ein wichtiger Faktor in unserem Leben. Und um davon mehr zu gewinnen, dafür setzen viele Menschen viel ein. Das ist der normale Weg in unserer Welt. Aber wo ist das Problem? Ohne Geld könnten wir kaum überleben. Ohne Macht könnten wir nichts gestalten. Ohne einen guten Ruf wären wir ganz allein auf uns gestellt. Jesus sagt nicht, dass all das falsch ist, aber er greift zwei Fallen auf diesem Weg auf. Die erste Falle sind die Maßstäbe, die auf diesem Weg gelten. Jesus spricht von einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, das die Leitlinien in dieser Welt bestimmt. Ursprünglich, das ist das Bild vom Ehebruch dahinter, ursprünglich gehörten das Menschengeschlecht und sein Geschöpfer zusammen, so wie Mann und Frau in einem Ehebund. Es war allerdings, das muss man immer einschränkend dazu sagen, keine moderne Ehe auf Augenhöhe, sondern Gott bestimmte als Schöpfer die Maßstäbe. Und das gefällt uns Menschen nicht, dass ein anderer uns sagt, wo es lang geht. Und darum sind wir Menschen aus diesem Bund mit Gott ausgestiegen. Und jetzt machen wir unsere Regeln selbst. Und wir lassen uns darin als Werkzeuge des Bösen gebrauchen. Die Bibel vergleicht das jetzt mit einem Ehebruch. Und das ist, das muss man ja heutzutage dazu sagen, kein Spaß, sondern eine Sünde, auch wenn es vielleicht heute normal zu sein scheint. Die erste Falle auf diesem normalen Weg sind also die Maßstäbe, die dieser Welt gelten. Da sagt Jesus, Achtung, die passen nicht zum Willen Gottes. Aber Jesus sieht noch eine viel größere Falle. Selbst wenn man alles auf diese Welt, ich sag's mal, auf saubere Weise gewinnen könnte, wenn man alles bekäme, was man sich wünscht, ohne jemand dabei zu schaden, was würde es nützen, wenn man dabei das eigene Leben verliert? Denn das gehört ja ganz ehrlich auch zu unserem normalen Weg. Wir werden eines Tages unser Leben verlieren. Jesus sagt nicht, ob es jetzt zu früh ist, wie wir manchmal sagen, oder spät. Er sagt, ihr werdet euer Leben verlieren, ganz bestimmt. Was aber zählt dann? Was ist wichtig? Wenn doch dieses eine ganz sicher ist, wir können nichts von dem, was wir hier gewonnen haben, vielleicht auch auf gute Weise gewonnen haben, wir können nichts von dem mitnehmen. So schön es auch gewesen sein mag. Das ist unser normaler Weg. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an seiner Seele oder eben besser, er verlöre dabei sein Leben? Ein zweiter Blick auf das, was Jesus hier sagt, der normale Weg in der Krise. Und als wenn nämlich die Tatsache, dass wir sterben müssen, jetzt noch nicht reicht, setzt Jesus noch eins obendrauf. Er spricht vom Menschensohn, der in der Herrlichkeit des Vaters mit den heiligen Engeln in unsere normale Welt kommen wird. Das klingt für ungeübte Ohren ein wenig kryptisch. Einfach deswegen, weil es zahlreiche Anspielungen auf biblische Wahrheiten enthält. Aber wo kommt in unserem Alltag schon die Herrlichkeit des Vaters und die heiligen Engel vor? In der Sache ist es ganz einfach. Dieser Jesus, der jetzt so ganz irdisch mit auf dieser Erde unterwegs ist, dieser Jesus, den die Leute ein paar vielleicht freundlich angucken, aber die meisten mit dem Kopf schütteln und noch mehr in den Widerstand treten und sagen, weg mit diesem. Dieser Jesus, der leiden wird und am Ende am Kreuz sterben wird, schrecklich. Dieser Jesus wird nach Auferstehung und Himmelfahrt eines Tages wiederkommen. Er kommt zurück auf die Erde. Im Glaubensbekenntnis haben wir es ebenso automatisch mitgesprochen. Und dann, wenn Jesus wiederkommen wird, das ist das, was er jetzt hier antippt, dann kommt er aber nicht als verletzliches Kind in der Krippe, das freundlich einlädt, sondern dann kommt er in göttlicher Hoheit. Dann kommt er als Richter des jüngsten Gerichts. Und dann werden unsere Wege vor Gott aufgedeckt. Dann kommt auch das ins Licht der göttlichen Wahrheit, was wir bisher so für normal gehalten haben. Normal im Sinne von, das machen doch alle so. Und dann wird sich zeigen, was davon wirklich zu Gottes Willen passt und was nicht. Und dann kommt heraus, wir haben nichts, was wir dann noch in die Waagschale werfen könnten, um unser Leben vom Verderben auszulösen. Wir sind blank. Sogar das vermeintlich Gute, das wir so auf der Habenseite notieren würden, sogar das hat Anteil an heimlicher Selbstliebe. Guck mal, wie demütig ich bin. Die anderen sind alle so übel, aber ich mach's richtig. Unsere Gottvergessenheit, mit der wir das, was uns gelungen ist und wo wir so richtig anständige Kerle waren, auf unsere eigene Liste schreiben, statt Gott darüber die Ehre zu geben. Das, wo wir das Gute uns selbst zuschreiben und für das Böse die anderen oder Gott verantwortlich machen. Wer sein Leben auf die alte, normale Weise erhalten will, der wird es verlieren. Da kommt das normale Leben in die Krise. Wenn Jesus mit seinem letzten durchdringenden Blick alles aufdecken wird. Was aber wäre denn besser? Jetzt, wenn sich heute entscheidet, wo ich die ewige Zukunft verbringe, was wäre denn dann angemessen? Und so nenne ich unseren dritten Blick auf diese seltsame Werberede von Jesus den neuen Weg. Jesus beschreibt einen Weg, wie man am Ende das Leben erhalten wird. Jetzt nicht einfach das biologisch begrenzte irdische Leben. Das ist so, wie wir jetzt hier sitzen, nicht zu retten. Sondern es geht Jesus um ein neues Leben. Ein echtes, wahres, ewiges Leben, das dann in der Herrlichkeit Gottes vollendet wird und sich rundum entfaltet. Und dazu braucht es ein entscheidendes Wort. Das entscheidende Wort des Menschensohnrichters. Ja, diesen Wolfgang kenne ich. Der gehört zu mir. Der darf ins Himmelreich. Und jetzt setzen Sie Ihren Namen ein. Das ist die entscheidende Stelle. Das ist ein Weg, der bei dieser grandiosen Aussicht endet. Dass Jesus sagt, ja, du gehörst hier hinein in meine neue Welt. Und dieser Weg, der da sozusagen durch die letzte Tür hindurchgeht, der beginnt ganz schlicht auf den Straßen Israels oder in den Häusern Gunzenhausens. Er beginnt, wenn ein Mensch den normalen, aber am Ende todbringenden Weg des alten Lebens verlässt und beginnt, Jesus nachzufolgen. Und jetzt nehmen Sie das mal einen Moment ganz wörtlich. Ein Mensch in Israel unterbricht seinen normalen Spaziergang oder seinen Einkaufsweg oder den Weg zur Arbeit. Er unterbricht diesen Weg, dreht um und geht jetzt hinter Jesus her. Das ist Nachfolge. Was heißt das? Wenn ich hinter Jesus hergehe, heißt das einmal, dann bestimmt Jesus die Ziele, die Maßstäbe seines Lebenswegs. Also jetzt mal so ganz konkret für unsere Patienten. Ich war auch mal 4 Wochen in so einer Reha-Klinik und dann kriegt man da seinen Therapieplan. Da können Sie nicht mehr bestimmen, was Sie an dem Tag machen wollen. Da wird Ihnen einfach vorgegeben, was Sie zu machen haben. 9 Uhr dies, 10 Uhr das, 11 Uhr das. Ein wenig der Vergleich. Wer hinter Jesus hergeht, sagt Jesus, du bestimmst die Ziele und Maßstäbe meines Lebens. Und das Zweite, wenn so ein Mensch hinter Jesus hergeht, dann ist auch klar, das geht jetzt nur ganz. Also, ne, wenn ich hinter Jesus hergehe, kann ich nicht einen Teil von mir zu Hause lassen, sondern da gehe ich ganz mit ihm mit. Wir meinen ja manchmal, dass Glaube, also dann reden wir nicht von Nachfolge, dann reden wir meistens von Glauben, von Religion oder so etwas, dass Glaube an Gott nur bestimmte Bezirke meines Lebens betrifft. So den Religionsbezirk. Aber das ist Quatsch. Jesus nachfolgen, das kann man nur ganz. Ich kann nur ganz hinter ihm hergehen. Das ist all inclusive. Also inklusive Portemonnaie. Oh, ich habe noch gut ein Gespräch vor Augen, wo jemand aus der Kirche ausgetreten war. Und dann wollten sie was von mir. Und ich sagte, ja, aber sie sind doch ausgetreten. Das betrifft nur unser Portemonnaie. Glauben tun wir weiter. Ja, sage ich, genau darum geht's. Nachfolge von Jesus, Christsein geht nur brutto, da kann ich nicht mein Portemonnaie zu Hause lassen. Oder irgendwelche anderen Bezirke. Meine Gedankenwelt. Was hat man im 19. Jahrhundert gesungen? Die Gedanken sind frei. Da ging es darum, sich zu befreien vom Zwang des Staates. Aber auch meine Gedanken müssen vor Gott vorüber. Mein Filmkonsum, was tue ich mir eigentlich an? Mein Verhalten am Arbeitsplatz, im Miteinander der beiden Geschlechter, beim Vertragsabschluss. Unser ganzes Leben gehört in die Nachfolge von Jesus hinein. Und das macht Jesus jetzt an 2 grundlegenden Einstellungen deutlich. Zur Nachfolge gehört erstens Selbstverleugnung. Jetzt höre ich manche schon innerlich schlucken. Und zwar gerade die, die sowieso kaum Lebensmut haben. Die spüren jetzt noch mehr Druck. Selbstverleugnung. Jetzt können wir das heute Morgen nicht im Detail entfalten, aber ich möchte Ihnen zwei Aspekte bei diesem Begriff Selbstverleugnung mitgeben. Das eine, das, worum es Jesus hier geht, kann man nur selbst wollen. Das darf mir niemand aufzwingen. Das ist kein Instrument, um andere Menschen klein zu machen oder klein zu halten. Denn das wäre ja wieder der alte Weg, auf dem ich regieren will und jetzt über andere. Das ist gerade nicht der Weg, der hinter Jesus herführt. Also wenn wir über das reden, was hier gemeint ist, dann geht es nur so, dass ich sage, ja, ich folge Jesus so nach, dass ich mein Ich nicht mehr an die erste Stelle setze. Und das andere, wer sich in der von Jesus gemeinten Weise selbst verleugnet, ich sag's mal so, gibt die Kontrolle ab und er überlässt sie Jesus. Sein Wort soll gelten, so schärft er es uns hier mehrfach ein. Und darum lesen wir die Bibel und legen sie hier im Gottesdienst aus. Denn nicht mehr mein Ich steht im Mittelpunkt meines Lebens, sondern er, mein Retter und mein Herr. Ihm will ich folgen, ihm will ich dienen, ihm will ich meine Gaben und meine Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Und dabei braucht es mich. Ich soll nicht unterm Teppich verschwinden. Aber es braucht mich hinter Jesus her. Das wäre das, was ich hier bei Jesus als Selbstverleugnung höre. Und nur so komme ich ja auch ans Ziel. Hinter Jesus her. Wenn ich zu seiner Mannschaft gehöre, dann kennt er mich. Dann wird er mich in der Ewigkeit in Empfang nehmen. Sonst verläuft mein Leben vielleicht nach meinen Regeln, aber am Ende geht es verloren. Das war das Erste, an das Jesus bei der Nachfolge erinnert. Das Zweite heißt, sein Kreuz auf sich nehmen. Auch so ein schwergewichtiges Wort. Und das heißt wieder nicht, irgendjemand darf mir mein Leben schwer machen. Da steht, ich soll mein Kreuz auf mir nehmen. Nicht irgendjemand anders soll mich unterdrücken und klein machen und kaputt machen. Ich nehme mein Kreuz auf mich und ich trage es durchs Leben. Und es heißt auch nicht, ich nehme sein Kreuz auf mich. Also das von Jesus. Denn das wäre zu schwer. Denn daran hängt die Sünde der ganzen Welt. Und die kann ich nicht tragen. Aber da hängt auch meine Sünde. Noch steht Jesus ja quicklebendig inmitten seiner Freunde und der neugierigen Volksmenge. Aber kurz vor unserer Szene hier tippt Jesus das zum ersten Mal an. Er wird bald viel leiden und verworfen werden von den Autoritäten in Israel und dann sterben und dann auch auferstehen. Das ist das Programm von Jesus und das ist exklusiv. Er stirbt an meiner Stelle, damit ich im Gericht Gottes nicht verloren werde. Er bezahlt mit seinem Leben für mich, sozusagen als Lösegeld. Wir hatten es eben schon mal gestreift. Ich kann nichts auf die Waagschale werfen, um mein Leben auszulösen. Aber Jesus kann es, er tut es mit seinem eigenen ganzen Leben. Das ist sein Kreuz, das er für mich gibt. Und was ist meins? Nun, hinter Jesus her komme ich um den Weg Jesu nicht herum. Sicher, manchmal haben ihm viele Menschen zugehört. Aber am Ende war er ganz allein. Er hat manche Menschen gesund gemacht. Aber selbst war er am Ende schrecklich verlassen und musste sterben. Er wurde verhöhnt, geschlagen und getötet. Wer zum Nachfolger dieses Jesus wird, muss sich nicht wundern, wenn es ihm auch ähnlich geht. Nicht immer und nicht dauernd. Und auch nicht, das ist mir nochmal aufgefallen, auch nicht, weil wir das jetzt unbedingt aktiv so suchen. Also Herr, ich möchte endlich leiden. Vielleicht ist Ihnen auch in Vers 35 das aufgefallen. Da steht, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es auch erhalten. Da steht nicht, wer das unbedingt will. Das war der Gegensatz. Ne? Wer unbedingt sagt, ich will mein eigenes Leben leben. Aber der Gegensatz dazu ist nicht, ich will unbedingt leiden, sondern ich will Jesus nachfolgen. Und dann kann es passieren, dass sich Leid und Not und Tod einstellt. Christen müssen bereit sein, mit Jesus zu leiden und zu sterben. Und wenn ich das jetzt so sage, dann merke ich auch, wie schwer mir das fällt. Also ich kann das von Jesus hören, ich kann es begreifen, ich kann sagen, ja, es geht gar nicht anders. Aber will ich das wirklich? Bin ich nicht doch eher, soll man sagen, leidensscheu? Was ist denn, wenn Jesus und seine Maßstäbe in unserer Welt lächerlich gemacht werden? Ducke ich mich dann nicht auch manchmal lieber weg? Fange ich nicht auch an zu rechnen? Ah, was hieße das denn für die Hänselshöhe, wenn wir jetzt öffentlich unter Beschuss geraten? Würde uns das Leben nicht sehr kompliziert werden? Sollten wir nicht lieber Anstoß vermeiden? Vielleicht kennen Sie solche Gedanken auch von sich selbst. Jesus fragt mich, wie ernst nimmst du meine Nachfolge? Gehst du wirklich ganz hinter mir her? Oder spaltest du auch bestimmte Teile deines Lebens ab? Eigentlich ist klar, das ist Quatsch. Das geht nicht. Aber irgendwie versuche ich es ja doch. Wie gut, dass der Weg von Jesus ans Kreuz geht. Denn da hängt dann auch mein Zögern und meine Uneindeutigkeit. Und es ist zugleich eine Einladung, nicht daran zu zerbrechen, sondern mitzukommen, aufzustehen und den neuen Weg mit Jesus zu gehen. Ja, es wird kein leichter sein, aber ein Weg, der nicht auf dem Friedhof oder in Gottes Gericht endet, sondern in Gottes Herrlichkeit. Kommen Sie mit. Amen. Macht ihr mal ein Bild weiter? So könnte es aussehen, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und Jesus folgen. Ich bete. Herr Jesus, das war heute Morgen keine leichte Kost. Aber es ist Wahrheit, deine Wahrheit für und über unserem Leben und dem dieser Welt. Hilf Herr, dass wir nicht ausweichen, sondern dass wir uns einladen lassen, mitzukommen. Dass wir nicht liegen bleiben, wenn wir gestolpert sind. Dass wir uns aufheben lassen von dir. Und dass wir so mit neuer Freude und neuer Kraft dir nachfolgen. Herr, gib uns Mut, auch an den schwierigen Stellen zu dir zu stehen, deinem Wort, dass wir uns nicht wegducken. Schenk uns Klugheit, das auch auf gute Weise in dieser Welt zu leben und zu sagen. Und vergib uns, wo wir uneindeutig geworden sind, wo unser Leben eine falsche Sprache spricht, die nicht zu dir passt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.